Liebe Gemeinde, eine kleine Hinführung am Anfang. Wir feiern heute zum ersten Mal Gottesdienst miteinander in einer Zeit, in der die Präventionsmaßnahmen im Zeichen der Ausbreitung von Covid-19 unser Leben verändern, vielleicht sogar für eine Zeit bestimmen. Das betrifft auch unsere Kirchengemeinde. So werden wir heute nicht, wie ursprünglich angekündigt, die Konfirmandenvorstellung feiern, sondern einen ganz normalen Gottesdienst. Aber gerade in dieser Zeit wollen wir hier in St. Johannes weiterhin Gottesdienste feiern. Als Zeichen der Hoffnung, der Liebe und des Glaubens in unserer Gegenwart. Trotzdem wollen wir natürlich unseren Beitrag zu den Präventionsmaßnahmen leisten. Da ist es gut, wenn Sie als Besucherinnen und Besucher unserer Gottesdienste darauf achten, dass wir in den Bänken einen gebührenden Abstand zueinander bewahren. Es ist sinnvoll, wenn wir im Zeichen der Nächstenliebe auf Berührungen verzichten und vermeiden, uns durch Husten oder auf anderen Wegen gegenseitig Viren weiterzugeben. Wenn wir diese Hygieneregeln beachten, dann können wir getrost und in guter Gemeinschaft miteinander Gottesdienst feiern. Und darum heißen wir Sie, liebe Gottesdienstbesucher, in unserer Kirche weiterhin aufs Herzlichste willkommen und wünschen uns, dass Sie sich hier zu Hause fühlen, zu Hause bei Gott und beheimatet in der Gemeinschaft der Glaubenden. Gesegneten Gottesdienst.
mit mir.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Guten Morgen, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi. Nachfolgerinnen und Nachfolger, fühlen Sie sich damit angesprochen, liebe Gemeinde? Nachfolgerinnen und Nachfolger, das klingt ein wenig nach dem Firmenerben, der die Genialität des Firmengründers kopieren möchte, es aber nicht ganz schafft. Oder es klingt nach einem, der immer hinterdrein läuft. Nachfolgerinnen und Nachfolger, du und ich, wir alle. Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi zu sein, bedeutet, in ziemlich große Fußstapfen zu treten. Finden Sie nicht? Die Texte des heutigen Sonntags weisen uns darauf hin, dass es eine bleibende Aufgabe ist, die Nachfolge Christi ernst zu nehmen, sie im eigenen Leben zur Entfaltung kommen zu lassen. Dass wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi sind, das zeigt sich darin, dass wir immer wieder über ihn nachdenken und ihn gemeinsam feiern. Schön, dass wir das auch und gerade heute tun. Wenn wir miteinander das Wort Gottes hören und ihn im Gebet und Lob anrufen. Vor Gott erkennen wir, dass wir unsere Nachfolge immer wieder zu leicht genommen haben, dass wir uns schuldig gemacht haben mit Gedanken, mit Worten, in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Unser Bekenntnis zu Christus hat oft keine Konsequenz. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden. Darum sehen wir auf zu Christus und beten, Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das gebe Gott uns allen. Amen. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr schreien. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft ihm. Der Gerechte muss viel erleiden, aber der Herr hilft ihm aus alledem. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Und dem Heiligen Geist.
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ehre sei dir, Christe, dir du littest Not an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod. Herrschest mit dem Vater in Ewigkeit. Hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. Kyrie eleison.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, deine Augen sehen auf uns. Vertreibe unsere Sorgen und unsere Angst. Lass uns auf dich sehen und auf dein Erbarmen, das uns aufleuchtet in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn.
Amen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 9. Kapitel. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Da wandte er das Angesicht, entschlossen, nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre? Er aber wandte sich um und bedrohte sie, und sie gingen in ein anderes Dorf. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Lasst uns nun auf das Wort Gottes antworten mit unserem gemeinsamen christlichen Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. In der wichtigsten und prägendsten Zeit seines Lebens war Jesus auf dem Weg, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi. Die Geschichte des Wirkens Jesu ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Weggeschichte. Der Evangelist Lukas verwendet den größten Teil seines Evangeliums darauf, Jesu Weg nach Jerusalem zu beschreiben. Vom 9. bis zum 20. Kapitel. Und das beginnt mit diesem unscheinbaren Vers, den wir eben im Evangelium gehört haben. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er sein Gesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Dieser Satz markiert bei Lukas einen Wendepunkt im Leben Jesu. Denn der Weg, auf den sich Jesus nun begibt, hat von Anfang an dieses eine Ziel, Jerusalem. Auf dieses Ziel hin lebt und wirkt Jesus. Und dieses Ziel bedeutet, das wissen wir heute, Kreuz und Auferstehung. Kein Wunder, dass Jesus dazu Entschlossenheit braucht, dass er sein Gesicht wenden, also sich in eine neue Richtung orientieren wollte, ja musste. Es ging quasi ein Ruck durch Jesus, weil er sich nun seines eigentlichen Ziels, seiner Bestimmung bewusst war. Den Menschen in seiner Umgebung ist das offenbar aufgefallen. Da lohnt sich nun ein Blick, wer waren denn die Menschen in Jesu Umgebung? Es waren seine Jünger. Heute würde man vielleicht sagen, seine Schüler, seine Fans. Die hat er in seiner Heimat Galiläa um sich gesammelt. Und das ist insofern spannend, als in diesem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums diese Jünger immer wieder in den Blickpunkt geraten. Zunächst wählt Jesus 12 aus ihrem Kreis, stattet sie mit Vollmacht aus und sendet sie aus, Zitat, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Als sie zurückkommen, geht es um das Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus Gottes. Und dann geht es um die Nachfolge. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es wird aber auch geschildert, dass die Jünger nicht immer im Sinne Jesu handeln, dass sie nicht perfekt sind. Als sie an einer einfachen Heilung eines besessenen Knaben scheitern, ist Jesus völlig genervt. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Und dann bringt er das selbst in Ordnung. Auch die Geltungssucht der Jünger kommt in den Blick. Lukas erzählt, es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus rückt ihnen den Kopf zurecht. Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi, eigentlich lohnt jeder dieser Abschnitte des 9. Kapitels des Lukas-Evangeliums des Lesens und Nachdenkens. Trotzdem sehe ich sie heute nur als Präludium, als Vorspiel zu Jesu Entschluss, nun das Geplänkel in Galiläa zu beenden und ab jetzt den eigentlichen Weg anzugehen. Nun, wo es ernst wurde, mussten sich auch seine Jünger entscheiden. Wollen wir diesen Weg mitgehen? Wollen wir mit unserer Nachfolge Jesu ernst machen? Denn bis dahin war es doch relativ einfach, Jesu Schüler zu sein. Man war bei ihm in der Gruppe, hörte ihn und lernte, konnte aber auch problemlos mit einem kleinen Fußmarsch wieder zu Hause bei der eigenen Familie sein und ins tägliche Leben, in den Alltag eintauchen. Wenn Jesus nun ernst macht, wenn wirklich Nachfolge nach Jerusalem gefragt ist, dann bedeutet das für seine Jünger auch den Alltag aufgeben. Die Familie, den Job, die bisherigen Freundschaften. Das soziale Netz, das wir Menschen doch so dringend benötigen, um uns wohlzufühlen. Das alles für eine Reise ins Unbekannte aufgeben. Jesus hat seinen Blick gewandt, entschlossen, nach Jerusalem zu wandern. Sie sind schon auf dem Weg, als das einigen erst bewusst wird. Lukas erzählt drei Episoden, wie die Jünger Jesus darauf ansprechen, dass sie noch andere Verpflichtungen haben. Durch Jesu Reaktion wird klar, dass er an seine echten Nachfolger Ansprüche hat, die nicht so leicht zu erfüllen sind. Darum hören Sie nun selbst, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi, wie diese wegweisenden Gespräche bei Lukas aufgezeichnet sind. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das sind harte Worte. Finden Sie nicht, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi? Jesus verlangt von seinen Jüngern Heimatlosigkeit, soziale Abschottung und bedingungslose Konzentration auf das Wesentliche. Heimatlosigkeit, weil Menschen, die mit ihm auf dem Weg sind, keinen eigenen Schlafplatz, keinen festen Wohnsitz, keine gesicherte Existenz haben. Das mag spannend und erlebnisreich sein, eine Herausforderung für Abenteurer. Aber ist das wirklich die Grundlage eines gelingenden Lebens? Ich sitze in meinem bequemen Wohnzimmersessel, zähle das Geld auf meinem Rücklagenkonto und merke, das ist nichts für mich. Das ist eine echte Herausforderung. Andererseits, braucht es wirklich eine Pandemie, gegen die die Wissenschaft noch kein Medikament und keine Impfung hat, um uns deutlich zu machen, wie fragil unsere erlebte Sicherheit ist? In einer Zeit, in der sich gerade wieder Menschen auf den Weg machen, ihre vom Krieg zerstörten Träume von Sicherheit und Existenzgrundlage hinter sich lassen, Hoffnung suchen in der Flucht. Unser Leben ist nicht sicher. Unsere Planungen können in kurzer Zeit sinnfrei sein. Haben wir das nicht erst am Freitag erlebt? Jesus provoziert uns, indem er uns zuruft: Mach dich nicht abhängig von deinen diesseitigen Erwartungen und gefühlten Sicherheiten. Es kommt auf das Reich Gottes an, auf sonst gar nichts. Wende deinen Kopf. Blicke nach Jerusalem. Heimatlosigkeit ist Unabhängigkeit, ist Leben. Ob wir das heute so hören können, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi, ob wir das annehmen und leben können? Die zweite Szene finde ich noch heftiger. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir sind uns doch einig, liebe Gemeinde, es ist gut und richtig, den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, sie würdig zu Grabe zu tragen. Gerade für Jesus sollte doch klar sein, dass die Bestattung der Toten, die Wahrung der Ruhe für die Verstorbenen eine grundsätzliche Übereinkunft aller Menschen ist und eine wichtige Aufgabe unserer Kirche. Andererseits, Jesus verkündet ja nicht das Reich der Toten, sondern das Reich Gottes. Und mit diesem Reich Gottes Leben für alle Menschen. Welche Bedeutung hat dann noch der Tod? Wenn wir Jesu Botschaft konsequent zu Ende denken, dann erschließt sich die Radikalität seiner Forderung an die Nachfolgerinnen und Nachfolger vielleicht nochmal anders. Ob wir das heute so hören können, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi? Ob wir das annehmen und leben können? In der dritten Szene geht es um absolute Konzentration. Alles, was mich ablenkt von meiner Aufgabe als Nachfolger Christi, gefährdet den Erfolg meiner Arbeit. Ja, wenn sich einer vom Pflügen ablenken lässt, dann wird die Furche krumm und schief. Das ist ein Bild, das die Menschen damals genauso verstanden haben wie wir heute. Aber rechtfertigt das, dass wir unsere Liebsten einfach zurücklassen? Ohne Abschied und ohne eine Nachricht, wohin wir verschwunden sind? Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ob wir das so hören können, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi? Ob wir das annehmen und leben können? Liebe Gemeinde, in keiner dieser drei Szenen wird die Reaktion des jeweiligen Jüngers geschildert. Haben Sie sich von der Radikalität Jesu abschrecken lassen? Das Handtuch geworfen? Oder sind Sie bei Jesus geblieben? Oder waren Ihnen die Aufgaben, die Sie für sich selbst gesehen haben, doch wichtiger? Wir können darüber nur spekulieren. Womöglich hat Lukas ja genau das im Sinn gehabt, dass wir diese Szenen als Anfragen und Leitfaden für uns selbst sehen. Für unseren eigenen persönlichen Weg zu und mit Jesus. Wir alle haben uns doch auf dem Weg der Nachfolge Jesu eingerichtet in den letzten 2000 Jahren. Manche recht bequem, manche auch recht aktiv. Manche sehr offen, sodass es alle in ihrem Umfeld mitbekommen, manche auch eher zurückhaltend. Wir wollen doch niemanden belästigen mit unseren Überzeugungen und unserem Glauben. Manche auch recht ängstlich, weil die Nachfolge Jesu nicht nur damals ein wenig aus dem Rahmen und aus der Zeit zu fallen schien, sondern auch heute nicht immer kompatibel ist mit dem Mainstream der Meinungen und Gewissheiten. Deshalb am Ende tatsächlich noch einmal die Besinnung auf das, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Er stattet sie mit Vollmacht aus. Vollmacht zu predigen und zu heilen. Er gibt also all seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern die Mittel an die Hand, um die Menschen zu erreichen, mit Worten, mit Herz und Verstand, mit Hand und Fuß. Unser Auftrag lautet: Predigt das Reich Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Und diese Fokussierung auf die Gegenwart der Liebe Gottes soll erkennbar werden an der Art, wie wir reden und handeln. Auch wenn uns das nicht immer und überall gelingt, eines verbindet uns: Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir haben den Kopf gewandt, den Blick nach Jerusalem, entschlossen, das Sterben und die Auferstehung Jesu als Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns zu sehen. Damit sparen wir uns keine Entscheidungen. Das macht uns unser Leben nicht unbedingt leichter, aber wenn wir unser Reden und Tun in den Horizont von Karfreitag und Ostern stellen, dann verlieren manche Nebensächlichkeiten an Bedeutung und manche Hauptsache rückt wieder in den Mittelpunkt. Mehr hat Jesus von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern auch nicht erwartet. Er hat sie angenommen mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren und abwägen. Er muss ihnen ab und zu den Kopf waschen und sie einnorden, aber am Ende wird er sie begleiten, sie lieben und mit ihnen ihren Lebens- und Glaubensweg gehen. Entschlossen, den Blick nach Jerusalem. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vertraut den neuen Wegen. Lasst uns das nun gemeinsam singen. Während dieses Liedes geht auch der Klingelbeutel herum. Was Sie einlegen, ist für die Arbeit in unserer Kirchengemeinde bestimmt. Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Gabe. Heute ist das erste Mal, seit ich Dienst tue, dass ich eine Kanzelabkündigung unseres Landesbischofs Dr. Heinrich Bedford Strohm zur aktuellen Lage verlesen möchte. Darf, soll. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Liebe und Besonnenheit. Was heißt das für unser Handeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Viele von uns müssen gegenwärtig schwierige und teilweise schmerzliche Entscheidungen treffen. Welche Veranstaltungen können noch stattfinden? Welche müssen wir absagen? Wie viel Vorsicht ist in unseren persönlichen Beziehungen im Umgang mit anderen Menschen geboten? Können wir überhaupt noch jemanden körperlich berühren? Und gerade wenn es auch um andere Menschen geht, wie können wir das richtige Maß zwischen zuversichtlicher Gelassenheit und Leichtsinn finden? Sie haben es vermutlich gelesen. Wir haben die konstituierende Tagung der neuen Landessynode vom 22. bis 26. März in Bayreuth schweren Herzens bis auf Weiteres verschoben. Mit dieser Entscheidung beteiligen wir uns an den allgemeinen Präventionsbemühungen gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus. Auch andere kirchliche Veranstaltungen und große Gottesdienste müssen abgesagt werden. Auch bei Ihnen in den Gemeinden werden die damit verbundenen schwierigen Abwägungen zu treffen sein. Auch in unserem persönlichen Verhalten brauchen wir die Kraft, Liebe und Besonnenheit, von der Paulus spricht. Die Liebe drängt nach der Umarmung oder zumindest dem Handschlag. Die Besonnenheit lässt uns das freundliche Zunicken vorziehen oder auch den Stups mit dem Ellenbogen als neue Form der Begrüßung. Die Liebe zeigt uns aber ganz bestimmt den richtigen Weg. Die Liebe sagt, Rücksicht auf andere ist wichtiger als die eigene Gelassenheit. Wenn wir jetzt unerwartet mehr Zeit haben, durch abgesagte Veranstaltungen oder weil wir zu Hause bleiben müssen, dann können wir sie nutzen für Besinnung, Gebet, Psalmenmeditation, Auftanken und Gemeinschaft mit lieben Menschen. Wir denken an die Menschen, die gesundheitlich mit den Folgen des Virus kämpfen. Wir denken auch an die Menschen, die spürbar unter den wirtschaftlichen Konsequenzen des Virus zu leiden haben. Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Geschäftsleute bangen um das wirtschaftliche Überleben. Für Sie alle und für uns selbst wollen wir beten, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Als Christen leben wir nicht aus der Angst, sondern aus dem Vertrauen. Bei allem, was jetzt an Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen ist, wissen wir, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist die beste Voraussetzung, jetzt das Richtige zu tun, um Gefahren für die Zukunft zu vermeiden und gleichzeitig tief in der Seele zu spüren, Gott ist bei uns, jeden Tag. Auf ihn vertrauen wir, egal was kommt. Mit diesen Worten unseres Landesbischofs im Ohr hören wir nun auch das, was abzukündigen ist in unserer eigenen Kirchengemeinde. Wir denken an unser Gemeindeglied Klaus-Jürgen Breuer aus Hof. Er wurde 74 Jahre alt und ist in dieser Woche kirchlich bestattet worden. Wir denken aber auch an Johann Hase aus Hof, den wir am vergangenen Sonntag getauft haben. Lasst uns für diese Gemeindeglieder beten. Herr, guter Gott, in unseren Zeiten wird uns bewusst, wie nahe Leben und Tod beieinander liegen. Darum bitten wir dich besonders für den kleinen Johann und seine Familie. Sei du ihr Wegbegleiter. Hilf ihnen, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu sein, auf dem Weg mit und zu dir. Und hilf uns als Gemeinde, sie zu begleiten, ihnen Orientierung zu geben. Wir bitten dich aber auch für Klaus-Jürgen Breuer. Du hast ihn nun zu dir gerufen. Nun darf er bei dir die Geborgenheit und Liebe spüren, die unser Glaube verspricht. Sei du für ihn da und tröste alle, die um ihn trauern. Sei ihm und uns allen zum Segen Wegbegleiter. Amen. Wir haben uns entschieden, dass in den kommenden 5 Wochen alle regelmäßigen Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde entfallen. Das heißt, auch in dieser Woche kein Kirchenchor am Montag, kein Bibelkreis am Dienstag, kein Konfirmanden- und Präparandenunterricht am Mittwoch, kein gemeinsamer Seniorenkreis mit Hospital im Gemeindehaus in der Gabelsberger Straße. All das soll in der Zeit nach Ostern, je nachdem wie die Lage dann ist, weitergeführt werden. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, aber auch um Ihre Mithilfe. Aber gerade deshalb, lasst uns weiter zusammenkommen zu unseren Gottesdiensten. Und so lade ich auch für kommenden Sonntag, 22. März ein. Wir feiern um 9.30 Uhr hier in der St. Johanneskirche Gottesdienst. Den wird Lektor Michael Hotters halten, genauso wie den Gottesdienst in Jägersruh um 11 Uhr im Schützenhaus. Herzliche Einladung. Kommen Sie dazu. Wir haben ja momentan auch versucht, den Gottesdienst aufzuzeichnen. Wir wollen auf der Internetseite ihn als Podcast zur Verfügung stellen und für ältere Gemeindeglieder, die das wünschen, wenn Sie sich bei uns rühren, können Sie gerne eine CD haben, die Sie bei sich abspielen können. Wir hoffen, dass das auch eine Form ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Gottesdienst zu feiern, selbst wenn sie das Haus nicht verlassen wollen oder dürfen. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön für die Einlagen von den Gottesdiensten am vergangenen Sonntag. Das waren insgesamt 93,96 Euro. Und für die Einzelspenden, die wir in dieser Woche verbuchen konnten, das waren insgesamt 80 Euro. Die genaue Verteilung der Gaben entnehmen Sie bitte wie gewohnt dem Aushang. Wir sagen allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Gott segne Sie nach dem Reichtum seiner Gnade. Was Sie heute am Ausgang in die Kollektenbecken einlegen, ist bestimmt für die Arbeit in unserer eigenen Kirchengemeinde. Herzlichen Dank für Ihre Gabe. Und das alles steht unter dem Diktum des Wochenspruches, der die heute beginnende Woche begleitet. Den haben wir heute schon einmal gehört. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lasst uns Fürbitte halten. Heiliger Gott, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat die Menschen gerufen, ihm nachzufolgen, seinen Weg mitzugehen. Durch ihn bitten wir dich, führe alle, die auf der Suche sind, zum Licht der Wahrheit. Mache unsere Gemeinde zu einem Ort, an dem Menschen dich entdecken können. Hilf, dass überall auf der Welt die Würde der Menschen geachtet wird. Rufe junge Menschen in deinen Dienst, dass sie mit ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgen und das Reich Gottes verkündigen. Rufe Politiker in den Dienst, die Verantwortung übernehmen, gerade in den Zeiten der Krise. Gib allen, die Christus nachfolgen, Mut und Kraft, dein Reich zu verkünden. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist. Durch ihn sei dir Dank in Ewigkeit. Im Vertrauen auf deine Gegenwart und Liebe bitten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Kraft und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Geht hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Denn du, unser Gott, allein.